Jetzt geht's. Danke vielmals, Bernd. Danke vielmals, Stefan. Wir sind in der Predigtserie drinnen vom Meister lernen und ich bin nicht der Meister. Einfach, dass wir das schon geklärt haben. Jesus ist der Meister und ich bin selber noch in der Lehre drinnen und will von Jesus lernen. Und wenn es um die heutige Predigt geht, ich habe noch ganz viele offene Fragen. Einfach. Ich rede Hochdeutsch. Ja. Ich habe nur jetzt gerade den Einstieg auf Schweizerdeutsch gemacht. Genau. Also, wir kommen zur Predigt und es geht eben um diesen schmalen und diesen breiten Weg. Und ich möchte diese Bibelstelle direkt vorlesen. Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind dorthin unterwegs. Wie eng ist das Tor und wie schmal ist der Weg, der ins Leben führt und nur wenige sind es, die ihn finden. Als ich diesen Predigttext gelesen habe, habe ich gedacht, ja super, danke. Jesus, was willst du uns eigentlich damit sagen? Übrigens, das ist eine gute Frage, wenn man so Bibel liest und es nicht versteht, einfach mal Jesus fragen, was willst du von mir? Was willst du mir sagen? Und ich habe wirklich gedacht, hey, Jesus, was willst du von mir? Die Antwort ist meistens, ich will dich. Und wenn man das mal verstanden hat, dann ist die Antwort, ich will nicht nur dich, sondern ich will auch noch deine Freunde. Aber ich habe gedacht, hey, Jesus, was willst du mir sagen? Was willst du von mir? Und ich habe dann so N.T. Wright gelesen und da ist schön beschrieben und er hat gesagt, hey, Jesus kommt hier zum Abschluss der Predigt, also ich komme nicht zum Abschluss, ich fange erst an. Jesus kommt zum Abschluss der Bergpredigt und er stellt Warnsignale auf. 3 Warnsignale, das habe ich gerade vorgelesen, das breite und das schmale Tor, dann das Warnsignal vor den falschen Propheten und das Warnsignal, hey, nicht jeder, der mich Herr nennt, den kenne ich auch. Das sind die 3 Warnsignale, das werden die 3 Predigten auch sein jetzt über die nächsten 3 Sonntage. Also heute werden wir das breite und das schmale Tor anschauen, dann die falschen Propheten und dann eben noch das, was Jesus gesagt hat, nicht jeder, der mich Herr nennt. Heute gehen wir nur hier auf das breite Tor ein, aber die nächsten Predigten werden herausfordern. Das sind 3 Warnsignale. Aber wenn man so Warnsignale hat, dann ist das eben eigentlich nichts Bedrohliches, sondern es ist ja nur eine Warnung. Also ich habe hier ein Warnsignal mitgenommen, Achtung Stau, gerade gestern gesehen. Wenn man das sieht, weiß man, okay, hier ist Stau. Okay, grundsätzlich wäre immer noch 120 erlaubt, aber das Warnsignal sagt, hey, irgendwann da kommt viel Verkehr. Und das ist nichts Bedrohliches grundsätzlich, außer man hat Zeitstress, aber grundsätzlich nichts Bedrohliches. Sondern einfach Tatsache, hey, Stau, meistens mit dieser Kombination, mit der 2 Spuren auf eine Spur, viel Verkehr, Achtung, Stau. Denn dieses Signal, auch spannend, ja, ist eigentlich schon auch was Bedrohliches, aber grundsätzlich geht's darum, hey, guck mal, Achtung, hier geht's runter, pass auf. Das heißt nicht, hey, fahr da mal runter, sondern hey, pass mal einfach mal aufpassen. Und ein Warnsignal sind eigentlich Signale, die uns schützen sollen. Die uns schützen sollen. Und ein Schutz ist etwas, das grundsätzlich aus Liebe passiert. Gut, ich weiß nicht, wie liebevoll diese Schilder aufgestellt wurden. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber Jesus macht diese Warnsignale, stellt diese Warnsignale auf und sagt, hey, passt auf, ich möchte euch schützen. Und er sagt eben, hey, dieses enge Tor, das ist der Weg, den ihr gehen sollt. Und dieses enge Tor, da muss man ein bisschen den Kontext verstehen. Heute kennen wir das nicht mehr so. Früher war es normal, dass eine Stadt eine Stadtmauer hatte. So, eine große Stadt hatte eine Stadtmauer. Das sieht man heute noch Überreste, zum Beispiel in Konstanz, da gibt es auch eine Stadtmauer. Und da gibt es ein großes Stadttor. Ein ganz großes Tor. Und da gehen halt die Leute rein und raus und man kann da Vieh und Futter und Zeugs mitnehmen. Das geht super, das ist die Hauptverkehrsachse, das große Tor. Und da gibt's eben bei den Städten oder gab's bei den Städten auch kleine Tore, die nicht für den Hauptverkehr gedacht sind, nicht für den Handeln, sondern das so Abkürzungen. Da muss man bei Müller rechts, links und dann über drunter und dann kommt man zum kleinen Tor und dann kann man da reingehen. So, das sind kleine Stadttore. Die sind nicht groß, aber die muss man schon gehen wollen. Also da geht man nicht einfach so durch, sondern die sind auch nicht so gut bewacht, sondern da passt man gerade noch so durch und da muss man schon reingehen wollen. Und Ich bin überzeugt, dass wenn Jesus heute leben würde, er würde nicht dieses Bild brauchen, sondern er würde das gleiche Bild wie Stefan gebrauchen. Er würde sagen, hey, guckt, fahrt nicht auf der Autobahn, denn die Autobahn führt ins Verderben, sondern fahrt auf der Landstraße. Da ist das Leben. Bin ich wirklich, denke ich wirklich, er hätte es so formuliert. Er hat gesagt, hey, die Autobahn, die führt ins Verderben, aber die Landstraße, das ist der Weg zum Leben. Und ich liebe die Landstraße. Also ich bin schon einige Mal nach Westfrankreich gefahren und ich habe das wie Stefan gemacht. Da habe ich wirklich den Kontinent durchkreuzt, fast schon zwei Länder, aber und es ist wirklich schöner wie auf der Autobahn. Es ist wirklich schöner, aber es ist eben der kompliziertere Weg, es ist der anstrengendere Weg und der geht auch ein bisschen länger. Und Jesus sagt, hey, lasst euch nicht abschrecken davor, sondern seid bereit, diesen schwierigeren Weg auf euch zu nehmen. Es ist nicht, das Einfachere ist nicht immer gleich das Bessere. Also wir kennen das, oder? Fast Food ist massiv einfacher als frisch zu kochen. Aber eigentlich wäre es besser, frisch zu kochen. Es ist einfacher, sich zu beschweren, aber es wäre besser, konstruktive Lösungen zu finden. Es ist einfach, auf dem Sofa zu chillen und Netflix zu konsumieren, aber es wäre eigentlich besser, rauszugehen und Sport zu machen. Es ist einfacher, am Handy zu chillen, aber es wäre eigentlich besser, ein Buch zu lesen. Es ist einfacher, ein Kind ein iPad in die Hand zu drücken und dann ist es ruhig, aber es wäre eigentlich besser, sich mit dem Kind zu beschäftigen. Es ist einfacher, ohne Gott zu leben. Aber es ist eben nicht der bessere Weg. Ich fand das, was Jean Morris an der Inspiratio gesagt hat, ziemlich inspirierend. Wenn du schnell gehen willst, dann geh allein. Und wenn du weit gehen willst, dann geh mit anderen. Und ich würde das heute Morgen noch ein bisschen umformulieren. Wenn du schnelles Glück haben willst, dann geh alleine. Aber wenn du ewige Glückseligkeit haben willst, dann geh mit Gott. Und Jesus spricht hier wirklich von diesem, hey, lasst uns in dieses Leben hineingehen. In dieses Leben. Und der breite Weg führt ins Verderben. Und Verderben, so ein schwieriges Wort. Das griechische Wort ist Apoleia. Ich kann kein Griechisch, aber das ist das griechische Wort für Verderben, Vernichtung, Tod oder eben auch Verschwendung. Und mit dem Wort Verschwendung kann ich schon fast ein bisschen mehr anfangen. Ja, wenn man so ein bisschen unterwegs ist ohne Gott und ich denke immer wieder, hey, gerade habe ich einfach nur Zeit verschwendet. Ich habe Gott nicht eingeladen, hatte Gott nicht an meiner Seite, ich habe es einfach nur verschwendet. Wenn man eben einfach drauf losgeht, einfach nur dem Mainstream nachgeht, einfach nur mit dem Flow geht, durchs große Tor, einfach auf der Autobahn unterwegs ist, dann kann es durchaus sein, dass man Zeit von seinem Leben verschwendet. Und ich glaube, wenn wir ins Leben, in das Leben hineinkommen wollen, dann können wir das nicht allein. Das ist jetzt ein bisschen ein abstrakter Gedanke, aber da wir selbst ein Teil von Leben sind, also wir leben alle, also ich lebe zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr lebt auch, ihr seid Teil vom Leben. Da wir selbst Teil von Leben sind, können wir nicht selber aus uns heraus Leben ins Leben gehen, denn wir sind Leben. Versteht ihr das? Ein bisschen Strub. Wir können nicht, da wir Leben sind, nicht selbst aus uns heraus Leben geben, sondern wir müssen zum Schöpfer des Lebens kommen, damit wir ins Leben reintreten können. Noch mehr Leben, das Leben, das uns wirklich erfüllt. Und hier sagt Gott oder sagt Jesus, hey, ich bin dieses Leben, geht durch den schmalen Weg, wenn ihr zu diesem Leben kommt. Und wir lesen in dem Psalm ein wunderbarer Vers. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben hinführt. Und wo du bist, hört die Freude nie auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Wunderschöner Vers. Das nehmen wir, unterschreiben wir, sagen yes. Ah, schön. Weiterer Vers. Jesus selbst spricht davon, hey, Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt niemand außer durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Sehr provokativ, sehr, 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 sehr provokativ. Also wenn Jesus sagt, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, und das stimmt nicht, weil Jesus ist einer der größten Lügner der Weltgeschichte. Aber wenn da nur ein bisschen Wahrheit dran ist, dann lohnt es sich, dem nachzugehen und dem auf den Grund zu gehen. Ich liebe diesen Vers. Wirklich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Jesus sagt das von sich. Er ist die Wahrheit. In einer Zeit, in der wir Wahrheit nicht wirklich kennen. Aber das ist nicht das Einzige, was Jesus sagt. Jesus sagt auch, er wurde mal gefragt, so, wie sieht es aus, werden alle gerettet? Oder das war wahrscheinlich irgend so ein Mathematiker, der sich ausgemalt hat, wie groß sind die Chancen, damit ich ins Himmelreich komme. So. Und da hat er gefragt, Jesus, sind es wenige, die gerettet werden? Und Jesus erwiderte, die Tür ist eng, setzt alles da rein, hineinzukommen. Denn ich sage euch, viele werden es versuchen, aber es wird ihnen nicht gelingen. Und dieses setzt alles daran, das ist auch ein spannendes Wort, und das kann man auch mit kämpfen übersetzen. Und hier tut sich so eine Spannung auf, oder? Ich habe hier ein Sofa mitgenommen. Das ist mein Sofa. Nein, das ist nicht mein Sofa, aber ich fühle mich hier tatsächlich wohl. Und da gibt es die einen, die sagen, oh, Jesus hat alles getan. Er ist der Weg und die Wahrheit. Er führt zum Leben. Ich muss gar nichts machen. Er hat alles für mich getan. Und dann gibt es die Leute, ich habe ein Schwert mitgenommen, das ist auch nicht mein Schwert, aber genau, habe ein Schwert mitgenommen und zu sagen, ja, Jesus hat ja gesagt, wir sollen dafür kämpfen. Wir sollen dafür kämpfen, wir können nicht einfach hier auf dem Sofa chillen, sondern wir müssen das Schwert rausnehmen und wir müssen dafür kämpfen. Und ich positioniere mich jetzt mal. Ich bin tatsächlich, ich fühle mich auf dem Sofa ganz wohl. Ich sage, Jesus hat es getan. Und wenn du jetzt nickst, entweder sitzt du mit mir auf dem Sofa oder du hast das Schwert in der Hand. Und das ist okay. Ich will das gar nicht verurteilen, aber ich glaube, es braucht beides. Es braucht beides. Ja, Jesus ist der Weg. Jesus ist die Wahrheit und Jesus ist das Leben. Er hat es für uns getan und durch ihn kommen wir zum Vater. Auf jeden Fall. Aber das heißt nicht, dass wir auf dem Sofa sitzen sollen, die Füße hochlagern sollen und gar nichts tun sollen. Und ja, wir sollen kämpfen. Und wir sollen uns ein bisschen bemühen. Oder wir sollen uns bemühen. Aber das heißt nicht, dass wir uns den Himmel verdienen können. Das können wir nicht. Wir dürfen Jesus die Hauptrolle nicht nehmen. Er hat die Hauptrolle, er hat den Sieg errungen. Wenn wir das Gefühl haben, wir können aus eigener Leistung uns den Himmel verdienen, dann wäre das Wirken von Jesus für gar nichts gewesen. Dann bräuchten wir ihn nicht, dann müssten wir uns das selbst verdienen. Jesus hat es getan, Jesus ist die Hauptrolle. Und egal, ob du das Schwert in der Hand hast oder auf dem Sofa sitzt, oftmals vergessen wir die eine oder die andere Seite. Und ich glaube, wir dürfen hinsehen. Und gerade ich, wo auf dem Sofa sitze und denke, hey, ja, Jesus hat es für mich getan. Ich darf auch mal zum Schwert schauen und sagen, hey, ja, vielleicht darf ich auch mal was tun. Jesus hat es ja vorgelebt und ich will Jesus nachfolgen, ich will von Jesus lernen, ich will ihm nacheifern, ich will ihm ähnlicher werden. Und Jesus ist definitiv nicht auf dem Sofa sitzen geblieben. Und wenn du das Schwert in der Hand hast, dann dürfen wir zurückschauen und sagen, hey, ich bin nicht der Hauptakteur in dieser Story, sondern Jesus hat dieses Geschenk eröffnet, dass wir zum Vater kommen. Dieses Geschenk, Jesus sagt, ich bin das Tor. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet. Ich bin gekommen, um ihnen Leben im Überfluss zu schenken. Jesus ist dieses schmale Tor. Und er ist gekommen, um uns Leben zu schenken und das im Überfluss. Dieses schmale Tor ist Jesus. Ich möchte mit einem Bild schließen, das ich von Detlef Kühnlein habe. Es sind drei Bilder. Das ist die Aufbauphase der Titanic. Die Titanic galt 1912 als oder war das größte Schiff der Welt. Und das ist, bei der Jungfernfahrt hat man gesagt, dieses Schiff, das kann nicht sinken. Absolut unmöglich. Dieses Schiff galt als unsinkbar. Man hat gesagt, egal was passiert, dieses Schiff wird es überleben. Ja, wir alle haben Titanic gesehen. Vielleicht nicht alle, aber dieses Schiff hat nicht überlebt. Also bei der ersten Fahrt über den großen Atlantik kam da ein Eisberg, gab es einen Crash und ein Drittel hat überlebt. Nur ein Drittel hat überlebt. Und die haben nicht auf dem großen Schiff überlebt, sondern die waren auf den kleinen Rettungsbooten, was ihnen das Leben geschenkt haben. Und die waren auf dem kleinen Rettungsboot und als die Titanic gecrashed ist, hatten die Notrufe, oder? Die hatten Notrufe abgesetzt und da war tatsächlich eigentlich auch ein ziemlich großes Schiff in der Nähe, die California. Also Problem war einfach, die haben schon geschlafen. Also der Funker hatte Schichtende und hat sich schlafen gelegt und deswegen hat da niemand geantwortet. Es hätten einige mehr überlebt, wenn die nicht geschlafen hätten. Und das ganze Leben von den Überlebenden war abhängig von den kleinen Booten. Und in den kleinen Booten, ich meine, die Leute, die hatten einiges an Gepäck mit dabei. Aber da hatte nichts mehr Platz auf dem Boden. Man konnte da nicht noch, weiß nicht, wie viele Koffer mitnehmen, weiß nicht, was für ein Schmuck. Da ging es einfach nur noch ums Überleben. Und so ist es auch mit dem kleinen Pfad, mit dem kleinen Tor. Du passt da durch. Aber dein Ballast muss vor dem Tor liegen bleiben. Und ich will nicht sagen, dass du erst zu Jesus kommen kannst, wenn du komplett frei von Ballast bist. Wenn du komplett frei von Sünde bist, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil. Nimm all dein Ballast, nimm all das, was dich belastet und komm vor Jesus, komm vor das Tor. Und wenn du vor dem Tor stehst, wirst du merken, hey, der Ballast ist gar nicht nötig. Wenn du durchs Tor hindurchschaust und das Leben dahinter siehst, dürfen wir feststellen, das, was ich hier mitgenommen habe, das darf ich am Tor lassen, das darf ich bei Jesus lassen. Ich muss nicht den ganzen Ballast schon vorher ablegen. Nein, Jesus nimmt dir den Ballast, nimmt uns den Ballast. Und Jesus sagt, ich bin das Tor. Und ja, es ist nicht immer der einfache Weg. Aber er sagt, komm durch das schmale Tor. Nimm den ganzen Ballast mit und du wirst feststellen, das brauchst du alles gar nicht. Ich will dir das abnehmen und du kannst durchtreten ins Leben hinein. Und das ist eine Hoffnung, die nicht erst nach dem Tod kommt, sondern wir dürfen jetzt schon dieses Leben empfangen. Ich möchte beten. Im Anschluss werden wir eine Zeit der Stille haben. Dann werden wir zusammen das Abendmahl nehmen. Jesus, ich möchte dir danken, dass du das Leben gebracht hast, dass du der Weg bist, die Wahrheit und das Leben und dass du das Tor bist, das uns zum Vater führt, das uns Leben schenkt und Leben im Überfluss. Ich möchte dich darum bitten, dass wir dieses Leben immer mehr entdecken dürfen mit deiner Hilfe. Und ich möchte dir Danke sagen, dass du unser Ballast trägst. Dass du unser Stolz trägst, unser Egoismus, unsere Sünden. Dass du das alles getragen hast. Dass wir das vor dir, vor deinem Tor ablegen dürfen. dem wollen wir jetzt zusammen gedenken, indem wir zusammen das Abendmahl nehmen. Jesus ist gestorben für unser Ballast. Er ist gestorben für deine und meine Sünden, für unsere Schuld. Und er hat dafür am Kreuz mit seinem Leben bezahlt. Und daran möchten wir denken, wenn wir gleich das Abendmahl zusammennehmen. Und ich lese euch den Abschnitt aus 1. Korinther 11 vor. In der Nacht, in der unser Herr Jesus verraten wurde, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sprach: Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Feiert dieses Mahl immer wieder und denkt daran, dass was ich für euch getan habe, so oft ihr dieses Brot esst. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch mit Wein, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, der durch mein